Jetzt hören Sie bitte zu, es kann nicht schaden, wenn man diese Erkenntnis mitnimmt.
Wir werden unsere Vorstellungen nur dann auf der Welt durchsetzen können, wenn wir auch selbst die Sprache der Machtpolitik sprechen.
Your countries are going to hell.
Ich weiß gar nicht, was die Menschen zu Hause an den Bildschirmen oder hier im Saal eigentlich von diesen Auftritten halten sollen.
Auf die Barrikaden!
Hallo und schönen guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der TAZ. Die Berliner CDU hat gerade ihren Spitzenkandidaten ausgetauscht, 2 Monate vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September. Warum jetzt, könnte man fragen. Aber vielleicht ist die wichtigere Frage eher, wie konnte sich Kai Wegner, der regierende Bürgermeister, überhaupt so lange halten? Denn er hat ja nachweislich die Öffentlichkeit mehrfach belogen. Wir sprechen heute über die Berliner CDU, die Wahl im September und fragen auch, wie groß sind die Chancen, dass die Hauptstadt bald von den Linken regiert wird? Die liegen in den letzten Umfragen nämlich vor der CDU. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der TAZ und mit mir sind hier
Erik Peter, ich bin Ressortleiter der TAZ Berlin und beschäftige mich sehr viel mit der Linken, seit Jahren mit dem Enteignungs-Volksbegehren oder Volksentscheid und habe auch sehr viel geschrieben zur CDU-Fördergeld-Affäre um Antisemitismus-Projekte.
Genau, auf das alles werden wir später zu sprechen kommen.
Anna Klöpper, ich leite das Ressort TAZ 1. Wir kümmern uns täglich um die politischen Schwerpunktthemen der TAZ. Da kommt uns die Berliner Landespolitik gelegentlich dann auch mal unter. Und ich hatte auch das Vergnügen, ist allerdings jetzt schon ein paar Jahre her, auch mal die großartige Berlin-Redaktion zu leiten.
Mein Name ist Uwe Rader. Ich bin Teil dieser großartigen Berlin-Redaktion und dort unter anderem zuständig für die Berliner Landespolitik.
Ich kann jetzt ja mal sagen, ich war auch mal Teil dieser großartigen Redaktion, aber das ist noch länger her. Okay, lass uns mal damit anfangen, dass wir am Anfang zusammentragen, was eigentlich passiert ist seit diesem Brandamtsschlag auf die Stromversorgung am 3. Januar. Da hatten ja infolge 100.000 Menschen im Südwesten der Stadt zum Teil tagelang keinen Strom, aber darum geht's eigentlich gar nicht. Sondern Uwe, sag doch mal kurz, was ist hier eigentlich der Auslöser der ganzen Geschichte?
Seit dem Brandanschlag am 3. Januar ist eigentlich nicht viel passiert, wenn man das vergleicht mit dem, was vergangene Woche passiert ist. Das war in dem ohnehin nicht langweiligen Berlin tatsächlich ein politisches Beben. Ich habe das so in meinen über 30 Jahren TAZ noch nicht erlebt, dass plötzlich ein regierender Bürgermeister als Spitzenkandidat seiner Partei zurücktritt. Einige Tage nachdem der Senat Bilanz gezogen hat auf der Pressekonferenz am Dienstag, Kai Wegner und seine Stellvertreter Stefan Eversetzt ihn abgelöst hat als Spitzenkandidat und Franziska Giffey als Wirtschaftssenatorin, haben die Erfolge dieser Koalition dargestellt und wenige Tage später ist alles anders. Wegner ist weg, Evers übernimmt, ein politisches Beben. Ich glaube, in Deutschland hat noch niemand so kurz vor der Wahl jemand das Pferd getauscht.
Wie kam es dazu, Erik?
Ja, also es gab ein paar Tage vorher eine neue Umfrage für die Abgeordnetenhauswahl, die am 20. September stattfindet und die war ein Beben für die CDU. Also die CDU hat die letzte Wahl hier mit 28% gewonnen und lag jetzt zuletzt noch bei 17% Zustimmung und die Linke hatte mit 20% diese Umfrage gewonnen. Ich glaube, das hat die Nervosität in der CDU extrem gesteigert und dann geht es ja nicht nur um Wegner selbst, da haben dann auch viele andere in der Partei auf einmal Angst, dass sie nach dem September keinen Job mehr haben oder kein Mandat mehr haben. Und es ist natürlich herausgekommen, dass Wegner ein drittes Mal gelogen hat, wie er sich denn verhalten hat an diesem 3. Januar, als der Stromanschlag stattfand und auf einmal große Teile im Südwesten Berlins im Dunkeln da saßen.
Anna, was hast du gedacht, als du diese Nachricht gehört hast, dass Wegner eben von der Spitzenkandidatur zurücktritt und auch wie er da aufgetreten ist bei dieser kurzfristig anberaumten Pressekonferenz?
Also ich glaube, bei mir blieb vor allem dieser Satz hängen. Also Wegner hat gesagt, ich kriege es nicht mehr hin, Botschaften zu übermitteln, weil alles andere das überlagert. Und das fand ich irgendwo einen unglaublich offenbarenden Satz in der Hinsicht, dass da offensichtlich überhaupt kein Verständnis von Schuld offensichtlich wurde, sondern er hat gesagt, letzten Endes hat er eigentlich den Ball zurückgespielt und hat gesagt, ihr hakelt euch da an einer vermeintlichen Kleinigkeit fest, wann ich da mit wem telefoniert habe, aber eigentlich hört ihr nur nicht das, was ich sagen will. Und das finde ich tatsächlich irgendwo sehr disqualifizierend für einen Spitzenkandidaten. Insofern, ja, muss man sagen, eigentlich kam da auch in seinem Abtritt kein Schuldeingeständnis.
Ja, er hat ja gesagt Mist, ne? Also das war Mist und ich ärgere mich am meisten. Also ich fand das, ich muss sagen, ich finde das skandalös, was da, also dieser letzten Auftritt auch noch, Erik.
Ja, das Lustige daran ist ja auch, mit welchen Inhalten würde er denn eigentlich gerne durchdringen? Weil Inhalte von Kai Wegner habe ich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr vernommen.
Vielleicht muss man das alles nochmal rekapitulieren, was da passiert ist und was dieser Mist war.
Ja, mach mal kurz, Uwe.
Am 3. Januar 45.000 Haushalte ohne Strom, mehrere Tage. Kai Wegner erweckt den Eindruck, als hätte er den ganzen Tag über Krisenmanagement betrieben. Dann gibt es am 7. Januar die Enthüllung, dass er am selben Tag um 13 Uhr eine Stunde Tennis gespielt hat. Er selbst hat dann versucht, das aufzufangen, indem er sagt, aber ab 8:08 Uhr habe ich telefoniert den ganzen Vormittag und das Tennisspiel diente nur dazu, mir den Kopf frei zu machen. Dann kam raus, dass die Stellen, mit denen er angeblich telefoniert hat, Stromnetz Berlin, Bundesbehörden, dass er mit denen überhaupt nicht telefoniert hat. Und das ging jetzt quasi so bis letzte Woche. Und dann kam tatsächlich die neue Enthüllung durch den Tagesspiegel, dass das erste Telefonat, das er überhaupt an diesem Tag geführt hat, um 12.45 Uhr mit der Wirtschaftssenatorin war. Und ich glaube, bis dahin ist er immer so ein bisschen durchgekommen mit dem Argument, naja, ich habe aber trotzdem Krisenmanagement betrieben und die Kritik daran war immer, Kai Wegner hat die Unwahrheit gesagt. Jetzt wurde plötzlich aus dieser Unwahrheit eine Lüge, eine bewusste Lüge. Und das war vielleicht so ein bisschen der Moment, in dem die Stimmung gekippt ist.
Und man muss ja auch noch sagen, und das ist noch nicht abschließend geklärt, es geht ja auch noch um das Telefonat, das er dann angeblich mit Merz, also mit dem Kanzler, geführt haben will. Am 4.1. 19.57 Uhr, angeblich 4 Minuten. Merz soll ihn angeblich zurückgerufen haben. Merz kann sich aber, also beziehungsweise das Kanzleramt hat inzwischen eine Stellungnahme auch gegeben, das sei nicht erinnerlich, dieser Rückruf. Also das heißt natürlich, es hat auch vorher eventuell keinen Anruf gegeben von Wegner ans Kanzleramt. Also auch da könnte jetzt noch was nachkommen und auch da hatten wir dann ja auch den Punkt, wo auch der Kanzler nicht mehr offensichtlich hinter ihm steht. Wo man dann auch sagen kann, da kann natürlich auch fürs Kanzleramt noch ein bisschen was nachkommen, weil im Umkehrschluss heißt es ja, das Kanzleramt hat ihn auch einige Monate lang eventuell gedeckt.
Ja, das kann sein. Tatsächlich wurde gestern, also wir nehmen am Donnerstag auf und gestern Mittwoch war die traditionelle Sommerpressekonferenz des Bundeskanzlers, da wurde er auch danach gefragt und da hat er aber nur gesagt, er würde grundsätzlich aus Telefonaten keine Auskunft geben. Das war dann wieder so ein bisschen so eine andere Wendung, aber es ist eigentlich nicht klar, ob es dieses Telefonat gegeben hat oder nicht, muss man sagen. Uwe, du hast schon ein bisschen gesagt, warum du glaubst, dass das jetzt gekippt ist. Aber ich stelle mir trotzdem die Frage, wie konnte der in der Berliner CDU so lange damit durchkommen, wo doch klar war, dass sich das, also erstens, dass man als Politiker einfach nicht lügen darf und zweitens, dass sich das wahnsinnig negativ auf die Abgeordnetenhauswahl auswirken wird.
Na, so negativ hat es sich in den Umfragen davor noch nicht ausgewirkt. Lange Zeit blieb die CDU vorne, hat zwar ein bisschen verloren, aber da war noch kein Grund zur Panik. Und der Grund zur Panik kam dann erst mit dieser Infratest-DIMAP-Umfrage am 1. Juli. CDU plötzlich nur noch Platz 4, die Linke vorne. Das hat dann, glaube ich, dann auch bei vielen der mächtigen CDU-Kreisvorsitzenden so ein bisschen ein Umdenken ausgelöst und wie wir wissen, hat Kai Wegner bis zuletzt versucht, an seiner Kandidatur festzuhalten, aber irgendwann haben dann die Kreisvorsitzenden den Daumen gesenkt und dann ging alles ganz schnell.
Aber es muss doch, oder gab es das gar nicht innerhalb der Berliner CDU, dieses Ding, dass man das nicht machen darf und dass man so jemanden vielleicht auch nicht unterstützen sollte? Oder ist da einfach, war das so klar, dass es eigentlich nur Wegner gibt, der überhaupt eine Chance hat als Kandidat? Also ich finde das nach wie vor irgendwie unverständlich, dass die da nicht vorher eingegriffen haben.
Ja, ich würde sagen, die CDU ist vielleicht keine Partei mit einem sonderlich stabilen moralischen Kompass. Ich glaube, man kommt dort damit durch. Also dessen lassen sich viele andere Beispiele auffinden und wir reden noch über die Fördergeldaffäre. Das ist ein bisschen dasselbe. Und ansonsten lässt sich, glaube ich, auch sagen, die CDU ist ja ebenso wenig eine Partei, die für Revolution oder auch nur eine Revolte steht. Also da gibt es die Führungsfigur und die ist erstmal unangetastet. Und da muss dann schon wirklich sehr viel passieren, dass das passiert. Und solange hält man eben daran fest und versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu kommen. Und dass die Alternativen haben sich auch nicht aufgedrängt.
Genau, Erik, das sehe ich genauso. Es gab im Grunde keine Figur, die den Finger gehoben hätte und die gesagt hätte, ich würde zur Verfügung stehen. Das hat auch dazu geführt, dass er am 9. Juni mit 91% nominiert worden ist auf einem Landesparteitag. Stefan Ebers war immer derjenige, der so im Raum stand, wie so ein weißer Elefant. Und er wurde ja mehrfach auch von den Medien gefragt und hat immer gesagt, nein, ich stehe dazu nicht zur Verfügung. Er hat ja nach dem Rücktritt von Sarah Wedel-Wilson infolge der Fördergeldaffäre dann auch noch das Kulturressort übernommen.
Genau, das ist die ehemalige Kultursenatorin, muss man sagen.
Genau, gegen die jetzt auch ermittelt wird, wegen des Verdachts der Untreue in einem besonders schweren Fall. Und erst jetzt, nachdem Kai Wegner zurückgezogen hat, ist Stefan Ebers aus der Deckung gekommen. Das war nicht seine Lebensplanung, das hat er auch selbst gesagt. Er war immer sehr loyal. Und wenn du dann in den Umfragen weiter nach oben bist und wenn keine Alternative sich abzeichnet, dann versuchst du das Ding einfach mal laufen zu lassen, Augen zu und durch und hoffen, dass alles gut geht.
Weil wir jetzt bei den Umfragen sind, was ja auch dramatisch ist, wenn man auf den 1.7. guckt, InfraDreistDiMAP, dass tatsächlich auch die AfD sich verdoppelt hat im Vergleich zur Abgeordnetenhauswahl 2023. Und wenn, wie du sagst, Erik, die CDU da offensichtlich keinen moralischen Kompass und auch kein alternatives Personal hat, dann vielleicht sollten wir auch noch mal kurz drüber sprechen, ob es da vielleicht auch einen Zusammenhang gibt, die Schwäche der CDU hier und die Stärke der AfD, also ich meine, unter Wegners Ägide ist die AfD offensichtlich erst recht hochgekommen. Ich frage mich auch, woran das liegt.
Ich meine, das Irre ist ja, dass die, also ich bin ja für die CDU auf Bundesebene zuständig, die mantraartig im Augenblick sagen, wir müssen das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen. Das ist natürlich, wenn man sich jetzt diese Affäre Wegner anguckt, irgendwie kann man nur lachen darüber, ja?
Genau.
Ja, wobei, Anna, ich glaube, dass wir noch sehr viel mit Bundestrend zu tun haben. Also auch die AfD ist im Bundestrend stark. Das spiegelt sich auch in Berlin wieder. Ich glaube, dass landespolitische Themen erst peu à peu dann auch in den Wahlkampf einsickern. Mit dem Bundestrend ist aber nicht nur die AfD irgendwie nach oben gegangen in Berlin. Da kommt auch die SPD nicht richtig aus den Puschen bei dieser Infratest-DiMAP-Umfrage. 13% rote Laterne, das ist eine Katastrophe für die SPD und die CDU verliert natürlich auch mit dem Bundestrend.
Lass uns trotzdem noch mal kurz bei der Berliner CDU bleiben und zwar jetzt mal zu dem Kandidaten kommen, der jetzt an der Spitze steht, der es rumreißen soll, Stefan Ebers. Was ist denn das eigentlich für einer?
Ja, das, man muss sagen, das ist so ein richtig klassischer CDUler, also ganz klassische
CDU. Was ist für
CDU,
dich denn? Was ist denn für dich
klassische CDU-Karriere? Also das ist so ein noch verhältnismäßig junger, smarter Typ aus Paderborn, auf derselben Schule wie Carsten Linnemann gewesen.
Habe ich jetzt auch gelernt.
Jurist, Kommunikations- und Unternehmensberatung waren so seine beruflichen Stationen. Und dann ist er schon sehr früh zur CDU gegangen, war dort Mitarbeiter eines CDU-Bundestagsabgeordneten und ist auch 2011 schon ins Abgeordnetenhaus eingezogen und sitzt dort seitdem. Also eine sehr, ich würde sagen, zielgerichtete Karriere.
Da würde ich widersprechen, Erik, weil als er ins Abgeordnetenhaus eingezogen ist, ist ein Jahr später ein Gremium gegründet worden, Runder Tisch Liegenschaftspolitik. Da ging es darum, den Beschluss des Abgeordnetenhauses so ein bisschen zu unterstützen, dass beim Verkauf von landeseigenen Grundstücken nicht derjenige den Zuschlag bekommt, der das höchste Gebot abgibt, sondern der das beste Konzept hat. Und da hat sich Stefan Ebers sehr dafür eingesetzt, auch mit Grünen zusammen. Und er war ja auch immer so ein bisschen in dieser Grün-Schwarz, in diesem Kosmos auch immer wieder gehandelt worden und hat das auch als offen schwul lebender Mann auch vom Milieu her immer auch so ein bisschen repräsentiert. Also er ist schon anders gestartet, aber mit der Zeit ist er dann genau zu dem geworden, was du jetzt sagst. Und ich glaube, dass mit ihm jetzt auch im Vergleich zu Kai Wegner ein deutlicher Ruck nach rechts zu erwarten ist.
Erik, du hast ja recherchiert, dass der Ebers eine wichtige Rolle bei dieser Entscheidung der Bundesregierung gespielt hat, die Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen zu verhindern, wofür sich ja die Berliner und Berlinerinnen in einem Volksentscheid mehrheitlich entschieden haben. Erzähl mal, was da passiert.
Ja, also Stefan Ebers hat zusammen mit seinem Hamburger Amtskollegen, also dem Hamburger Finanzsenator von der SPD, einen Antrag erarbeitet mit konkreten Vorschlägen, wie man diesen Grundgesetz Artikel 15, den Enteignungsartikel oder Vergesellschaftungsartikel, wie man den einschränken kann, so dass er eigentlich nicht mehr zur Anwendung gebracht werden kann. Und diesen Antrag haben sie an die Finanzministerkonferenz eingebracht. Der ist dort aber nicht förmlich beredet und beschlossen worden, sondern es wurde sich darauf geeinigt, einen Brief an Lars Klingbeil zu schreiben mit diesen Vorschlägen, wie man das macht.
Bundesfinanzminister.
Bundesfinanzminister. Und dann hat sich das Bundeskabinett ja auch darauf, der Koalitionsausschuss, genau darauf geeinigt, dass man das machen will. Ja, Evers hat das nie öffentlich gesagt, dass er so gehandelt hat, aber er spielt da eine entscheidende Rolle, hier den Volkswillen der Berlinerinnen nachträglich zu verunmöglichen.
Das ist jetzt ein kleiner Schlenker. Ich frage jetzt trotzdem mal kurz diese Entscheidung der Bundesregierung. Wie wirkt sich das für die SPD aus? Habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt. Das ist jetzt eine gute Gelegenheit, euch mal zu fragen, die euch da besser mit auskennt. Ist es negativ oder ist es positiv jetzt mit Blick auf die Wahl?
Klare Antwort, ein Jein. Es ist natürlich negativ insofern, als man sich vom Bund nicht vorschreiben lassen will, was man hier auf Landesebene tut. Auch der SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach sagt, es ist unmöglich. Und wenn, dann hätte wenigstens Lars Klingbeil als Bundesvorsitzender der SPD doch eine Öffnungsklausel für den Mietendeckel raushandeln sollen. Das wäre tatsächlich vielleicht ein Gamechanger. Auf der anderen Seite, hinter irgendwie sehr vorgehaltener Hand, hört man auch immer wieder, naja, wenn jetzt die Enteignung vom Bund verboten wird, in Anführungsstrichen, wird damit womöglich ein ganz strittiges Thema für die Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen abgeräumt. Dann ist vielleicht auch die Linke wieder mehr im Spiel als bislang. Und das würde vielleicht Gespräche über ein Linksbündnis aus Linkspartei Grünen und SPD sogar erleichtern.
Okay, interessant. Vielleicht reden wir mal über das, was die Koalition in den letzten Jahren so veranstaltet hat hier in Berlin. Könnt ihr mal sagen, eine kleine Bilanz ziehen?
Also auf der Bilanz, die die Koalition selbst gezogen hat, am vergangenen Dienstag, also Dienstag vor einer Woche, hat Kai Wegner ganz stark die Verwaltungsreform ins Schaufenster gestellt. Und man muss sagen, das ist tatsächlich die erste Koalition gewesen, also CDU, SPD, der es gelungen ist, auch eine verfassungsändernde Mehrheit dafür zu bekommen, dass jetzt mal definiert ist, welche Leistungen gibt es in der Verwaltung und wer ist dafür zuständig. Dieses Behörden-Ping-Pong soll damit ein Ende finden. Und Kai Wegner sagt, wir haben zum ersten Mal wieder Termine in den Bürgerämtern. Und das scheint ja auch zu stimmen. Insofern, ja, ein Haken, das ist auf der Haben-Seite der Koalition, aber es gibt eben ganz viel, das irgendwie auf der Nicht-Haben-Seite ist.
Also da sind wir vielleicht nochmal am Anfang bei dem Satz, welche Botschaften denn überhaupt übermittelt wurden von Wegner und seiner Koalition. Und da frage ich mich schon, also wenn ich mir jetzt so die letzten 3 Jahre Revue passieren lasse, ich weiß noch, die Koalition ist angetreten und hat versprochen, wir bauen auf jeden Fall ganz viele Radwege, da zünden wir jetzt den Turbo und sind auf jeden Fall auch besser als die rot-rot-grüne Vorgängerkoalition, die ja eine grüne Verkehrssenatorin hatten, Bettina Jarasch. Und passiert, ehrlich gesagt, ist da nicht viel. Also ich glaube, die Radschnellwege wurden dann sofort alle auf den Prüfstand gestellt. Man hat jetzt, glaube ich, die Hälfte davon irgendwie maximal realisiert. So aus meinem persönlichen Erleben ist das nach wie vor eigentlich ein Survival-Kampf, hier mit dem Fahrrad in der Taz anzukommen. Also da sehe ich nichts. Und ansonsten, Mieten sind weiter gestiegen. Und das Einzige, also die einzige klare Botschaft, die ich von Wegner gehört habe, war eigentlich sein Einschießen auf die vermeintlichen Polizistenhasser, Antisemiten, also quasi die Linkspartei. Da hat er offensichtlich politischen Feind ausgemacht. Und da auch nochmal zurück zu den Umfragen. Also AfD, ja, Bundestrend, mag alles sein. Aber, und das wäre jetzt eine These, ich würde auch sagen, vielleicht hat da das Angebot, was auch eine konservative Regierung hier in Berlin gemacht hat, vielleicht reicht das einfach nicht. Diese Polarisierung, der die Menschen eventuell in einer ohnehin schon ziemlich gespaltenen und polarisierten Stadt, also Innenstadt, Außenstadt, eigentlich eher müde sind. Vielleicht fehlt einfach hier in Berlin auch, sagen wir mal, eine grundierte, fundierte, konservative Politik. Vielleicht ist da einfach eine Leerstelle und vielleicht hat gerade diese Koalition da auch eine Leerstelle gelassen.
Ja, ich würde sagen, der Wegner und Evers Senat stehen hier für 3 Jahre Stillstand. Also entgegen auch der Versprechungen. Berlin ist nicht sauberer geworden. Berlin ist nicht sicherer geworden. Man kann sich, du sagst es, nicht besser durch die Stadt bewegen, also nicht mobilitätstauglicher. Es ist nicht kulturell wertvoller geworden und leistbarer ist es auch nicht. So, es sind verlorene Jahre für Berlin und stattdessen ist das Polizeigesetz verschärft worden, das Informationsfreiheitsgesetz. Noch bevor der Bund jetzt mit dieser Idee um die Ecke kam, hat Berlin selbst da die Axt angelegt. Es gab das Debakel um den Görlitzhaun. ich finde, es waren eigentlich katastrophale Jahre. Und dazu kommen dann so Affären wie diese Fördergeldaffäre um Antisemitismusprojekte.
Genau. Vielleicht, nachdem die jetzt schon mehrfach gefallen ist, vielleicht erklärst du mal einmal kurz, Erik, was es damit auf sich hat.
Ja, also diese Affäre, die ist Ende letzten Jahres aufgeflogen. Im Kern geht es darum, dass zwei CDU-Abgeordnete, darunter auch der Fraktionschef, eine Liste erstellt haben mit in etwa einem Dutzend Projekten, die zu fördern wären aus einem Sondertopf zur Bekämpfung von Antisemitismus. Diese 12 Projekte waren jetzt überwiegend keine etablierten Player, hatten jetzt nicht wahnsinnig viel Erfahrung, sondern haben sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass dort mitunter Leute saßen mit persönlich guten Beziehungen in CDU-Kreise. Und diese Anträge sind am Ende ohne Prüfung, und das war genau der Druck auf die Kultursenatorin und auf die Verwaltung, dass das so passiert. Ohne Prüfung sind die dann genehmigt worden, das Geld ist ausgeschüttet worden. Und infolgedessen gab es dann hier einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der sich der ganzen Sache angenommen hat, wo sich die Verantwortlichen entweder dafür entschieden haben, total auf Konfrontationskurs zu gehen und gesagt haben, das alles musste so sein, weil die Verwaltung tendenziell antisemitisch war und alles blockiert hat, oder sich dafür entschieden haben, komplett zu schweigen.
Und es hat ja nicht nur die Kultursenatorin, sondern auch schon ihren Vorgänger, Joe Ciallo, der ja auch im Bundesvorstand der CDU war, den Posten gekostet. Also es gab diese doppelte Personalie, oder?
Ja, also er ist am Ende nicht deswegen zurückgetreten, aber er war der ursprünglich Verantwortliche. Also er hat diese Liste und diesen Druck der Abgeordneten weitergereicht an die Verwaltung und sich dafür eingesetzt, dass genau diese Projekte gefördert werden. Dann war er weg. Dann gab es seine Nachfolgerin, Sarah Wedel-Wilson. Die hat am Ende die Förderbescheide unterschrieben und ist damit jetzt quasi haftbar. Und wir haben das schon gesagt, dass jetzt gegen sie Ermittlungen laufen wegen schwerer Untreue.
Das wirft ja auch ein Licht auf die Personalpolitik von Kai Wegner. Ihm ist ja damals schon mit Manja Schreiner irgendwie eine Verkehrssenatorin verloren gegangen. Dann hat Ute Bonde das übernommen, die im Grunde Autopolitik pur macht. Dann kamen diese beiden Rücktritte in der Kulturverwaltung. Und dann ist ihm auch noch diejenige von Bord gegangen, die die Verwaltungsreform tatsächlich vorangebracht hat. Die ist jetzt die Wirtschaftsministerin in Brandenburg. Und er hat daraufhin die Nachfolge freihändig geregelt mit einem, bei dem sich dann herausstellte, dass die Staatsanwaltschaft Dresden gegen ihn ermittelt. Also Personalpolitik und Kai Wegner, ein einziges Chaos.
Ach stimmt, diese letzte Episode hatte ich fast vergessen mit diesem Digitalisierungsstaatssekretär.
Chief Digital Officer.
Genau.
Werbung. Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Was bedeutet das alles jetzt für die Wahl zum Abgeordnetenhaus? Also, was glaubt ihr, wer profitiert davon? Für wen wird es ganz schwierig? Ist es vielleicht jetzt doch die Wendung, die das für die CDU nochmal umreißen kann, also kann Evers das machen? Wie schaut ihr erstmal ganz grob darauf, bevor wir dann noch später auch nochmal auf Koalitionsmöglichkeiten kommen?
Na, ich würde sagen, erstens ist das Rennen jetzt wieder völlig offen. Und zweitens werden wir einen Richtungswahlkampf haben, wie in Berlin schon lange nicht mehr gesehen hat, mit all der Polarisierung, die das beinhaltet. Es gibt, glaube ich, irgendwie so ein paar Trends, die man über die vergangenen Umfragen festhalten kann. Die CDU ist im Sinkflug. Bin gespannt, ob Stefan Evers das jetzt so ein bisschen rumreißen kann. Die Linke setzt sich so langsam auch wieder fest und die SPD kriegt die rote Laterne nicht los. Und die AfD ist stark, also für Berliner Verhältnisse erschreckend stark.
Ja, ich glaube ja, dass alles, was wir jetzt sagen, mitunter Makulatur sein wird, wenn einfach 2 Wochen vor der Abgeordnetenhauswahl in Sachsen-Anhalt gewählt wird und es dort, ja, wie zu befürchten ist, zu einem Durchmarsch der AfD kommt. Ich glaube, das kann dann hier alles, was bis dahin passiert in Berlin, einfach nochmal richtig durcheinander wirbeln. Meine These wäre ja, wenn es, man hofft es natürlich nicht, aber wenn es dort diesen großen AfD-Sieg gibt, dass das für die Linke als die glaubwürdigste Alternative gegen den aufziehenden Faschismus ist, dass das für sie sich sehr positiv bemerkbar machen wird in Berlin.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass wir dann, falls wir in Berlin im Herbst ein rot-rot-grünes oder vielleicht auch eine sogenannte Kenia-Koalition, also CDU, SPD, grünes Bündnis, was ja, wenn man jetzt auf die Umfragen guckt, auch noch möglich wäre, dass wir, sagen wir mal, diesen Hoffnungsschimmer, den wir dann vielleicht sehen werden in Berlin, auch im Gegensatz im Vergleich zu Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, dann trotzdem auch nicht zu hoch hängen dürfen. Weil wie gesagt, also ich glaube, man muss sich hier tatsächlich auch damit beschäftigen, warum auch in einer Stadt wie Berlin gerade die AfD so hoch kommen konnte.
Interessant ist natürlich, dass jetzt jeder schon irgendwie die Rechenschieber ausgepackt hat und dass jetzt irgendwie geguckt wird, was ist möglich, unter welchen Voraussetzungen, wenn welche Partei vor welcher liegt. Und die Grünen sind jetzt gerade, also nehmen wir mal an, das Ergebnis im 20. September wird so sein wie die Infratest-Umfrage, sind die Grünen natürlich in einem ganz großen Dilemma.
Jetzt müssen wir einmal kurz noch mal ganz genau sagen, wie dieses Ergebnis war, weil die liegen ja alle wahnsinnig knapp beieinander, muss man sagen, außer die SPD, die so ein bisschen später kommt. Also die Linke war auf Platz 1
mit 20%, gefolgt von den Grünen mit 19%. Auf Platz 3 war die AfD mit 18 und dann erst die CDU mit 17 und die SPD abgeschlagen mit 13.
Genau, genau.
Und das Dilemma der Grünen würde dann halt so aussehen, dass sie die Möglichkeit hätten, endlich nach so viel Anläufen, die irgendwie vergebens waren, das Rote Rathaus zu erobern mit Werner Graf als Spitzenkandidat. Aber das würde bedeuten, dass die Grünen eine Koalition mit der CDU und der SPD eingehen müssen, also die Kenia-Koalition, kein Linksbündnis mit Linker und SPD. Und da bin ich schon noch gespannt auf die Debatten, die das an der Basis hervorruft.
Also wenn wir jetzt schon beim Rechenschieber sind, also diese Kenia-Koalition, dann müsste, wenn die Linke gewinnt und die Grünen dann an Platz 2 einlaufen vor der CDU, dann hätte man eben diese Möglichkeit Kenia-Koalition, weil die Grünen haben natürlich dann eine Machtoption auf den regierenden Bürgermeister. Dann bräuchte man eben nicht die Linken, dann könnten sie mit SPD und CDU koalieren. Ich finde es eigentlich ein interessantes mögliches Bündnis, weil wenn wir jetzt auch schon ein bisschen gesprochen haben über die, sagen wir mal, gespaltene Stadt, Innenstadt, Außenstadt, das hatten wir auch 2023 schon gesehen, da hatten wir diesen schwarzen Gürtel rund um die Innenstadt, also CDU-Mandate, Direktmandate geholt. Marzahn-Hellersdorf waren, glaube ich, auch zwei AfD-Direktkandidaten vorne und dann eben die links-grünen, kaum noch SPD-rote Innenstadt. So, und eine Regierung, wo, sagen wir mal, diese Gegensätze dann zusammenfinden, also die CDU und die sehr linken Grünen hier in Berlin, bestimmt machtpolitisch, koalitionsverhandlungstechnisch sehr herausfordernd, aber auch interessant, finde ich, dann zu sehen, was das mit dieser Stadt macht, auch stimmungsmäßig, ob da vielleicht auch so ein vereinendes Moment entstehen könnte.
Das ist ja so diese alte schwarz-grüne Erzählung, die immer wieder sagt, wir als zwei bürgerliche Parteien sozusagen haben wir was wahnsinnig Verbindendes gegen die Polarisierung. Das ist ja in anderen Bundesländern und auch zum Teil wurde das ja mal so, auch es war auch so die Habeck-Erzählung im Grunde.
Aber das würde natürlich jetzt auch noch so einen räumlichen Hintergrund bekommen, ne? Wenn man sich die Wahlergebnisse der letzten Jahre anguckt, die grün geprägte Innenstadt mit jetzt ein bisschen Linkspartei noch einsprengseln und die CDU geprägte Stadt außerhalb des S-Bahn-Rings zu verbinden, so eine Art von Versöhnungskoalition, wie sie auch Klaus Wowereit damals gemacht hat, als er mit der PDS koaliert hat. Da war die Erzählung ja auch, wir versöhnen jetzt den Westteil der Stadt mit dem Ostteil und jetzt würde man die Innenstadt mit der Außenstadt versöhnen. Ich finde das auch einen sehr interessanten Gedanken, den man, glaube ich, auch im Hinterkopf behalten sollte. Aber wenn das Ergebnis dann so aussieht, dass die Grünen vor der Linkspartei liegt am 20. September, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Linksbündnis kommt, groß, weil die Grünen dann natürlich ins Rote Rathaus einziehen könnten und nicht mit der CDU koalieren müssen.
Das stimmt, das gibt's auch noch.
Also ich kann euren schwarz-grünen Fantasien hier gar nichts abgewinnen und ich halte das auch für absurd, muss ich sagen. Also Anna hat das ja richtig gesagt, die Grünen sind hier ein ziemlich linker Landesverband und ich nehme sie wahr seit vielen Jahren mit einer Politik und Programmatik, die nahezu deckungsgleich mit der Linken ist.
Bei der Vergesellschaftung nicht.
Bei der Vergesellschaftung, naja, die Grünen lavieren, aber sie haben sich auch schon häufiger dafür ausgesprochen, auch in Person ihrer Spitzenkandidaten. In ganz vielen Punkten gibt's wirklich, passt kaum ein Blatt zwischen Linken und Grünen hier. Und was bedeutet denn das, wenn die dann mit der CDU zusammengehen? Das bedeutet doch einfach die nächsten 4 Jahre Stillstand. Es wird doch einfach Kompromisse geben, die bedeuten, es passiert nicht so richtig was. Die werden sich nicht einigen auf wirkliche Veränderungen und Reformen. Und
aber
ich glaube, das wird die Grünen auch zerreißen und da bin ich auch schon gespannt, mir das
aber
anzugucken.
Aber es könnte natürlich auch die Stadt zerreißen, ein Linksbündnis mit einer Opposition aus CDU und AfD.
Das sehe ich auch so. Und die Grünen könnten natürlich, wenn sie tatsächlich an Platz 1 einlaufen, auch den Preis sehr hoch treiben bei Koalitionsverhandlungen, wenn sie dann wirklich 2 Optionen haben, Kenia oder Rot-Rot-Grün.
Also ich glaube auch nicht an dieses Szenario, das kann die Stadt zerreißen. Also Berlin hat seit 1990 bei jeder Wahl eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Das ist unangetastet und wenn man jetzt die Umfrage anguckt zur nächsten Wahl, dann wird es wieder eine deutliche Mehrheit für Rot-Rot-Grün geben. Diese Stadt ist eine tendenziell linke Stadt und verdient es deswegen auch, tendenziell links regiert zu werden.
Lass uns mal nochmal auf die handelnden Personen da gucken. Sowohl die Spitzenkandidatin von den Linken, die ja, ich weiß gar nicht, wie bekannt die in Berlin ist, aber jenseits von Berlin ist sie relativ unbekannt, Elif Eralp, und auch den grünen Spitzenkandidaten. Also es gibt ja ein Doppelteam, aber wenn sie ins Rote Rathaus einziehen, dann würde ja Wolfgang Graf...
Werner, Entschuldigung.
Ja,
Werner
der
Graf,
ist halt so unbekannt, ne?
Ja, mhm. Ja. Er wäre der, der quasi Regierender werden würde. Erzähl doch mal ein bisschen, was sind das für 2 Personen? Wer will?
Fang doch mal mit Wolfgang Werner Graf an.
Nein,
das wollen
wir
nicht so gut.
Naja, da kommt ja noch ein Dritter dazu, das ist Steffen Krach, der Spitzenkandidat der SPD. Über den können wir vielleicht gleich im Anschluss auch nochmal reden. Ich gucke jetzt gerade auf die Bekanntheit, die Infratest DIMAP auch ermittelt hat am 1. Juli. Und da liegt Werner Graf mit 24% abgeschlagen an letzter Stelle. Steffen Krach mit 33% ist davor und Elif Eralp folgt ihm mit 27%. Das sind alles keine guten Werte. Kai Wegner hat sehr viel bessere Werte natürlich gehabt, was die Bekanntheit angeht. Werner Graf ist nominiert worden auf einem Parteitag mit einer Doppelspitze. Also Spitzenkandidaten der Grünen sind er und Bettina Jarasch, die bereits genannt wurde und Verkehrssenatorin gewesen ist im Vorgängersenat. Aber natürlich muss man auch jemanden bestimmen, der dann im Fall der Fälle ins Rote Rathaus ziehen würde. Und nachdem Bettina Jarasch das 2-mal vergeblich versucht hat, hat es jetzt tatsächlich der erste Mann geschafft, bei den Grünen dieser Primus inter pares zu werden. Viele haben dann so ein bisschen gedacht, naja, ist er denn wirklich der Richtige? Es gab ja auch mit dem ehemaligen Kultur- und Finanzsenator Wesener irgendwie auch eine Alternative, der aber nicht zur Verfügung stand, der, glaube ich, irgendwie viel bekannter gewesen wäre und auch viel mehr Leute irgendwie so hätte ziehen können. Wir hatten kurz nachdem die Personalien alle feststanden, bei uns in diesem wunderbaren Berlin-Teil der Taz mal einen Aufschlag gemacht und gesagt, nur 2. Wahl. Und ich glaube tatsächlich, dass man sagen kann, auch wenn Werner Graf dann ins Rote Rathaus einziehen würde, wäre er ein regierender Bürgermeister der 2. Wahl und mit Elif Eralp, direkt, das musst du sagen, ist sie auch 2. Wahl. Katja Kipping wäre vielleicht irgendwie auch die aufregendere gewesen.
Ja, das haben wir jedenfalls behauptet im Vorfeld. Aber Katja Kipping wollte nicht. Die war ja mal Senatorin in Berlin und das sprach ein bisschen für sie. Ja, sie bringt Regierungserfahrung mit.
Jetzt ist sie
beim Paritätischen. Elif Eralp war Abgeordnete, gute Sachpolitikerin, hat sich mit Mietenthemen und Integrationsthemen beschäftigt und war aber, finde ich, dann doch eine überraschende Nominierung.
Was hat dazu geführt, dass sie warum ist sie es geworden?
Ja, ich würde sagen, am Ende auch ein bisschen aus Mangel an Alternativen. Da ist auch niemand so nach vorne gedrängt, der es wollte. Also kommt dazu, dass aus der bisherigen Linksfraktion in etwa 2/3 der Abgeordneten gar nicht wieder kandidieren. Und dann blieb das übrig und sprach natürlich auch was für sie. Ja, also sie ist eine Frau, sie hat auch diesen Migrationshintergrund, sie ist eine gute Rednerin, sie ist kämpferisch, sie hat eine Erfahrung und einen Background in sozialen Bewegungen in der Stadt und verkörpert damit sehr doll, was die Linke hier sein will. Und der ganze Wahlkampf von ihr ist seitdem darauf ausgerichtet, zu sagen, so, ich kenne die Probleme von euch. Ich bin eine von euch. Ich wohne in einer normalen Mietwohnung. Meine Kinder gehen hier auf eine normale Schule. So, und ich verspreche, ich will Berlin wieder bezahlbarer machen. Und das ganz große Thema, und das ist auch ihr Thema, und da ist sie glaubwürdig und gut, ist das Thema Mieten. Und da hat die Linke weit mehr anzubieten als alle anderen Parteien hier.
Also was die Linke hier sein will, das finde ich interessant. Also wenn du das gleich nochmal definieren kannst, Erik, weil so aus Außensicht ist es für mich oft sehr unklar, was die Linke in Berlin eigentlich sein will. Weil also gerade auch die Nahostdebatten, da zerlegt sich die Partei ja unglaublich hier, auch gerade der Berliner Landesverband. Und da wiederum ist mir Elif Eralp das erste Mal positiv aufgefallen, weil sie sich da auch sehr differenziert geäußert hat. Ich glaube, es war, als der niedersächsische Landesverband einen Beschluss verabschiedet hat, dass man quasi zionistische Tendenzen nicht länger mittragen möchte. Das war quasi ein antizionistisches Manifest. Und da hat sie sich sehr klar geäußert und hat gesagt, natürlich gilt das Selbstbestimmungsrecht des israelischen Volks. Natürlich gibt es das Existenzrecht für Israel und gleichzeitig gibt es aber eben auch das Leid in Gaza und das Leid im Westjordanland. Und wo ich dachte, das kann eigentlich der Linken hier in Berlin gut tun, so eine differenzierte, auch gerade in der Hinsicht Spitzenkandidatin zu haben. Also da habe ich gedacht, vielleicht gibt es eine Chance.
Ja, also das stimmt. Ich glaube, bei der Thematik bietet sie keine Angriffsfläche. Da ist sie sehr stabil. Und ja, in der Partei gibt es Leute, für die Palästina das wichtigste politische Thema ist. Und ich muss sagen, es ist absurd. Hier geht es um eine Landtagswahl und wir werden hier den Nahostkonflikt nicht lösen. Und das ist auch ein Problem, wenn dort mit diesem Eifer diese Frage verfolgt wird. Ja, man kann hoffen, dass das dann zumindest bei denjenigen, die hier einziehen ins Abgeordnetenhaus, bei den neuen Abgeordneten, dass das nicht das entscheidende Thema ist. Und wenn man sich anguckt, die Listen, die da aufgestellt sind, dann ist die Gefahr, glaube ich, nicht ganz so groß.
Diesen Optimismus würde jetzt nicht jeder teilen. Ich glaube, viele sehen nach wie vor die kommende Linksfraktion als Blackbox und fragen auch immer wieder, wie viele dieser Abgeordnete wollen denn überhaupt regieren? Und auch wie viele der Linkspartei, die ja ihre Mitgliederzahl, ich glaube, verdoppelt hat, wollen denn überhaupt regieren? Das wird dann immer so ein bisschen eine Zahl von einem Drittel, die eigentlich gar nicht dabei sein wollen und lieber in der Opposition bleiben wollen. Das würde natürlich dann auch, wenn man mal so Mehrheiten rechnet, natürlich einzahlen auf eine Problemkoalition von Linken, Grünen und SPD, wenn man dann hinterher bei der Haushaltsaufstellung oder bei der Wahl des regierenden Bürgermeisters gar nicht sicher sein kann, alle linken Stimmen zu kriegen.
Ich halte das für eine Phantomdebatte, die Linke oder ehemals PDS seit jeher begleitet, also mindestens seit 2001 hier erstmalig in die Regierung eingetreten sind. Es gibt einen regierungskritischen Teil innerhalb der Linken, der war nie mehrheitsfähig. Die führen hier einen klaren Bürgermeisterwahlkampf. Die wollen hier regieren in ihrer Mehrheit. Und am Ende ist das natürlich eine Frage, wie viel ihrer Inhalte sie durchsetzen können. Und das ist dann auch, finde ich, im Zweifel okay zu sagen, bevor wir hier in eine Koalition gehen, die alles noch schlechter macht und unsere Inhalte verrät, machen wir es nicht. Aber das ist grundsätzlich das Lager derjenigen, die es einfach nicht wollen. Und zwar unabhängig davon, wie viel Inhalte man durchsetzt. Dass das hier tonangebend wäre, das würde ich klar abstreiten.
Ich meine, es deutet sich ja schon an, dass die CDU wird eine Anti-Links-Kampagne machen. Ne? Auch mit dieser Nahostfrage, die du ja schon angesprochen hast, Anna. Und ganz klar mit dem Antisemitismus-Vorwurf. Wie gefährlich ist das für die Linken?
Ich glaube, das ist gefährlich. Ich glaube, das wird nämlich medial sehr bereitwillig aufgegriffen. Und sie werden immer und überall dazu befragt werden. Und es wird vermutlich aus der Basis und aus den zweiten Reihen wird es mitunter Aussagen geben, die dann auch zu problematisieren sind. Und gleichzeitig ist das eigentlich, ist es infam, dass gerade die CDU das tut. Mit dieser Antisemitismus-Fördergeld-Affäre im Rücken. Die CDU hat dem Kampf gegen Antisemitismus in dieser Stadt einen schweren Schaden zugefügt. Und zwar nicht nur, indem hier Gelder rausgehauen wurden für Projekte, deren Wirkung wirklich bezweifelt werden muss, sondern auch, indem sie gezeigt haben, ihnen geht es gar nicht wirklich darum. Für sie ist Antisemitismusbekämpfung ein Kulturkampf gegen Links. Und dass denen in ihrem Wahlkampf nicht viel mehr einfällt, als zu sagen, die Linke darf hier nicht regieren, weil die ist antisemitisch. Ich finde, das muss man klar zurückweisen. Und das ist auch eine Aufgabe von Journalistinnen, das richtig einzuordnen.
Ja, das werdet ihr ja dann machen, ne?
Wir machen das. Das war eher Richtung anderer Medien gedacht.
Uwe, du hast vorhin schon auf die SPD verwiesen. Wir müssen noch einmal kurz auf Steffen Krach gucken, den Spitzenkandidat der SPD, der ja ein Import aus Niedersachsen ist. Ne?
Nein, so richtig, es ist ein Reimport,
ja, ein Reimport
im
stimmt.
Grunde. Ne? Mhm. Ich war gestern, also am Mittwoch, mit Steffen Krach in Steglitz-Zehlendorf unterwegs, habe mir so ein bisschen angeguckt, wie er auf der Straße, auf der Schlossstraße ankommt. Er hat dort irgendwie mit Franziska Giffey zusammen Flyer verteilt und Ja, ich meine, ich glaube, Steglitz-Zehlendorf ist auch eine dankbare Gegend für die SPD. Da gab es jetzt irgendwie keine besonders konfrontativen Begegnungen. Steffen Krach versucht irgendwie diesem Dilemma, in dem die SPD steckt, nämlich einerseits der Bundestrend und auf der anderen Seite hängt man ja auch der Berliner SPD irgendwie diese Koalition mit der CDU an. Die unbeliebteste Koalition seit jeher.
Und sie hätten sich anders entscheiden können, ne?
Sie hätten sich anders entscheiden können damals. Franziska Giffey hätte ein Linksbündnis machen können, hat sich für die CDU entschieden, immer mit dem Argument, sonst hätte ja, damit haben wir irgendwie Schwarz-Grün verhindert. Aber gut, die SPD verantwortet jetzt im Grunde genau diese Politik mit, die Erik genannt hat, Verkehrspolitik, diese Koalition des Stillstands. Und Steffen Krach ist der Versuch, da letzten Endes die Flucht nach vorne anzutreten. Er war zwar viele Jahre lang Staatssekretär in der Berliner Wissenschaftsverwaltung, ist dann nach Hannover gewechselt, war dort Regionpräsident und hat irgendwie eine sehr große Verwaltungserfahrung. Und das ist jetzt auch das, worauf er setzt. Also die SPD sagt, Elif Eralp hat keine Senatserfahrung, Werner Graf hat keine Senatserfahrung, aber wir haben einen Kandidaten, der weiß, wie man irgendwie auch 1,2 Millionen Menschen regiert, was er in Hannover dort in der Region gemacht hat. Und als Staatssekretär weiß er auch, wie in Berlin der Laden läuft. Ja, da ist auch was dran an dieser Erzählung und trotzdem schaffen sie es halt nicht, irgendwie aus diesem Keller von 13% rauszukommen, wobei andere Umfragen auch immer wieder auch SPD, Grüne und Linke irgendwie sehr viel näher beieinander sehen. Ich bin sehr gespannt. Er hat auch ein bisschen mit diesem Image des netten Schwiegersohns zu kämpfen. Gut aussehend, smart, vielleicht muss er irgendwie auch ein bisschen mehr Kante zeigen auch noch. Aber er hat ja auch in der Auseinandersetzung jetzt oder bei diesen Chaostagen in der CDU Kante gezeigt, indem er relativ früh dann gesagt hat, für mich als Steffen Krach wird es keine Senatskoalition in Berlin geben, bei der Kai Wegner noch eine Rolle spielt. Das war so ein bisschen fast unerhört, weil die Personalentscheidungen liegen ja immer in der Verantwortung der jeweiligen Parteien. Da ist er vorgeprescht. Vielleicht wird er jetzt an der einen oder anderen Stelle auch nochmal weiter vorpreschen.
Und dann halt, hielt er es für nötig, gleich nochmal vorzupreschen und zu sagen, mit Stefan Evers ist das natürlich denkbar.
Ja, ja gut, es wäre sowieso die Konsequenz gewesen, ne? Irgendwie sich alle Türchen offen halten. Ne? Wer von denen, ich meine, dass Steffen Krach hier an Platz 1 landet, ist ja einigermaßen ausgeschlossen, glaube ich.
Mit der Bekanntheit ist er auf Platz 1.
Ja, aber mit so, dass er am Ende hat, dass die SPD tatsächlich irgendwie stimmenmäßig bei der Abgeordnetenhauswahl auf Platz 1 landet, scheint mir doch eher, sagen wir mal, unwahrscheinlich, um sich nicht so vollständig festzulegen. Aber wenn man auf die anderen guckt, wer hat da denn eigentlich wirklich das Zeug zur regierenden Bürgermeisterin oder zum regierenden Bürgermeister?
Ja, man muss sich ja vorstellen, wie hätten all die Personen, die da jetzt ins Rote Rathaus wollen, agiert, wenn sie da schon gewesen wären am 3. Januar bei einem Stromausfall. Also was hätte Elif Eralp anders und besser gemacht als Kai Wegner? Was hätte Werner Graf anders und besser gemacht? Vielleicht hätte Steffen Krach einiges anders und besser gemacht. Ich glaube, das wird schon noch so eine Rolle spielen. Mich überrascht so ein bisschen dieser langsame Aufstieg der Grünen, die lange Zeit auch irgendwie tatsächlich auch relativ weit unten waren und jetzt mit Werner Graf ja jetzt nicht überperformen. Ich glaube aber, dass anders als die SPD, die Grünen natürlich noch ihr Kernthema haben. Das ist die Mobilität, das sind die Fahrradwege, das ist auch der Klimaschutz. Und diesen Markenkern hat die SPD in Berlin gerade nicht.
Ich glaube, auch bei den Grünen ist es einfach die Phase der Opposition verbunden mit, dass gerade, wie du gesagt hast, Uwe, bei Radwegen wenig passiert ist. Und dann gab es ja auch noch, strahlte vielleicht auch ein bisschen über die Landespolitik hinaus, Volksentscheid Baum wurde er dann, glaube ich, verkürzend genannt. Also, dass Berlin 1 Million Straßenbäume, ich glaube, bis 2040 pflanzen wollte. Und dazu kommt es jetzt aber irgendwie auch nicht ganz so schnell, weil die Finanzverwaltung dann wieder blockiert. Also ich würde mal sagen, auch gerade jetzt so in diesen Hitzetagen sind das vielleicht Themen, die den Leuten dann aufstoßen, wie wenig hier tatsächlich dann auch getan wird, wo die Grünen vielleicht einfach auch profitieren können.
Ja, ich finde die Frage, wer das Zeug zum regierenden Bürgermeister? Das ist eine Frage, woran will man das bemessen? Also dass man besonders unfallfrei in irgendwelchen Lobbygruppen, mit irgendwelchen Lobbygruppen zusammensitzen kann, weiß ich nicht.
Also ich glaube schon, es braucht eine gewisse Ausstrahlung und es braucht natürlich irgendwie die Fähigkeit, so einen Riesenladen zu organisieren und zu wuppen.
Ja, das macht man, glaube ich, als Bürgermeisterin oder Bürgermeister ja auch nicht alleine. Und man muss auch nicht in allen Themenbereichen da so fit sein, sondern ich glaube, es ist auch keine schlechte Voraussetzung, wenn man ernsthaft weiß, wo sind denn hier die Probleme, Nöte und Sorgen der
auf jeden Fall
meisten Menschen, die in dieser Stadt wohnen, und versucht, das von dieser Perspektive aus anzugehen. So.
Wie ist das denn mit den Koalitionsaussagen der unterschiedlichen Parteien? Hat sich da überhaupt irgendjemand, also außer dass man weiß, die CDU wird nicht mit der AfD und nicht mit der Linkspartei, und aber die anderen, hat sich da irgendjemand festgelegt oder ist es so, wir warten ab und gucken
auch,
dann?
Auch bei Grünen und SPD heißt es, jede Koalition ist möglich, außer mit der AfD.
Okay, dann machen wir jetzt mal hier noch einen kleinen Blick in die Glaskugel zum Schluss, als letzte Runde. Was glaubt ihr denn? Wer wird vorne liegen und was wird es für eine Koalition geben?
Also wenn es sich bewahrheitet, was wir jetzt auch die Tage immer wieder schon geschrieben haben, dass mit Stefan Evers die CDU einen Rechtskurs einschlägt oder zumindest irgendwie deutlich stärker nach rechts blinkt, ist die Polarisierung, glaube ich, weiter vorantreiben. Gleichzeitig wird auch die Wahl in Sachsen-Anhalt, das hat ja Erik gesagt, die Polarisierung vorantreiben. Das zahlt wahrscheinlich auch auf die AfD ein. So dass ich glaube, dass die Linkspartei davon profitieren könnte, dass die AfD davon profitieren könnte, ob dann irgendwie die CDU die AfD imitiert, in Anführungsstrichen davon profitiert, das weiß ich nicht so genau. Da bin ich sehr gespannt auf die nächsten Umfragen. Ich glaube, das Rennen bleibt aber jetzt erstmal noch so im Ungefähren, weil der Plakatwahlkampf beginnt am 2. August. Und ich bin schon gespannt, wenn der Bundestrend langsam nachlässt, ob dann auch Landesthemen, ob das Thema Mieten dann tatsächlich in den Vordergrund rückt. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, dass wir auch da am 20. September eine Wahl haben, bei der der Bundestrend nach wie vor eine ganz große Rolle spielt.
Ich glaube auch, dass die Linken an Platz 1 einlaufen werden, gerade wegen der Konstellation die Ostwahlen dieses Jahr relativ zeitlich parallel. Also ich glaube, dass die Polarisierungskampagne der CDU eher plus der AfD-Durchmarsch im Osten, der zu befürchten ist, eher auf das Konto der Linken einzahlen wird bei der Berlin-Wahl. Und ich glaube, dass die Grünen, dass ihr Spitzenkandidat Werner Graf nicht charismatisch genug ist, um letzten Endes dann den Sieg zu holen. Und von daher, wenn wir jetzt bei Koalitionsrechenschiebereien sind, würde das dann tatsächlich hindeuten, dass ich es nicht für unmöglich halte, dass wir eine Kenia-Koalition kriegen in Berlin.
Ich glaube, wir werden große Kampagnen hier erleben gegen die Linke in dem Wahlkampf. Also die Berliner Wirtschaft organisiert sich gerade schon und wird eine große Kampagne gegen Vergesellschaftungspläne demnächst an den Start bringen. Und es wird einfach dieses Angstszenario wird uns die ganze Zeit begleiten und die Antisemitismusfrage auch. Und deswegen glaube ich, am Ende bieten die Grünen am wenigsten Angriffsfläche und werden nicht so viel thematisiert und sind dann so die im linken Lager, und das ist das Entscheidende hier, am Ende die sichere Wahl. Und deswegen glaube ich, die Grünen gewinnen die Wahl und machen dann eine grün-rot-rote Regierung.
Okay, naja, da werden wir danach dann nochmal drüber reden. Herzlichen Dank euch drei, das war total interessant. Das war der Bundestalk. Danke an euch drei und an Marie Frank für die Redaktion und Daniel Fromm für die Technik. Wir freuen uns über Rückmeldungen wie immer an bundestalk@taz.de und auch gerne über finanzielle Unterstützung über Taz zahlig. Und wenn ihr den Bundestalk abonniert, teilt und uns weiter empfehlt, ist natürlich auch ganz wunderbar. Soweit erstmal für heute. Bleibt uns gewogen. Tschüss.
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich bedanke mich herzlich für eine lebhafte Debatte.